Nach dem 7. Oktober 2023 an einem renommierten Theater in einer deutschen Stadt. Eine lange Probe neigt sich dem Ende zu. Alle Mitarbeitenden strömen hungrig in die Kantine. Dort herrscht eine aufgeheizte Stimmung. Ein Kollege spricht über seinen Hass auf Israel. Andere vertreten die Ansicht, in Deutschland dürfe man nichts Kritisches über Israel sagen. Israels Einfluss sei so groß, dass Gesetze in Planung seien, die verbieten, dass in der Kunst etwas Kritisches gesagt werden dürfe. Die Gespräche wirken beiläufig und gleichzeitig von einer merkwürdigen Gewissheit getragen. K. hört sie aus der Distanz und sagt nichts. Er ist erst seit kurzem am Theater als künstlerischer Mitarbeiter angestellt. In dieser Situation entscheidet er, lieber nicht zu erwähnen, dass er Jude ist. Nach einigen Wochen bemerkt eine Kollegin zufällig die Kette mit dem Davidstern unter seinem Shirt. Von da an verändert sich die Stimmung. Kaum merklich, aber dennoch spürbar. Kurze Zeit später liegt auf dem Arbeitsplatz von K. ein Flyer. Demo gegen das Schweigen zum Genozid in Gaza für ein freies Palästina. Ein paar Tage später ein weiterer Flyer, thematisch ähnlich. Das Papier erscheint absichtlich platziert, doch im Haus scheint es außer ihnen niemanden zu stören. Als K. die Situationen gegenüber einer Vorgesetzten schildert, werden sie abgewiegelt und als Zufall bezeichnet. Man solle das nicht überbewerten, heißt es. Ob er dem Haus Antisemitismus unterstellen wolle, fragt sie halb ironisch, aber mit Distanz. In den folgenden Tagen häufen sich Fragen an K., die sich nicht auf seine Arbeit beziehen. Nach seinem Judentum, nach Israels Siedlungspolitik, nach seiner Haltung zum Genozid in Gaza. Offenbar hat sich schnell rumgesprochen, dass er Jude ist. Die Nachfragen wirken freundlich, aber insistierend. Oft wird angedeutet, dass eine Distanzierung wünschenswert sei und dass sie seine Stellung im Projekt sichern könne. K. macht wiederholt deutlich, dass er sich auf die künstlerische Arbeit konzentrieren möchte. Doch die Erwartung, sich zu äußern, hält an. Während einer Probe eskaliert die Situation. Ohne erkennbaren Anlass wird K. von der Regie angeschrien. Der Ausbruch hallt im Probenraum wieder, ohne dass jemand eingreift oder sich solidarisch zeigt. Die Gleichgültigkeit der Umstehenden wirkt wie stille Zustimmung. K. sucht nach einer Stelle im Haus, an die er sich wegen Diskriminierung wenden könnte. Doch es gibt keine Beauftragten, trotz eines öffentlich kommunizierten Code of Conduct, der Schutz vor jeder Form von Diskriminierung verspricht. Die Belastung wächst. Schließlich wird K. krank. Während seiner Krankschreibung erreichen ihn Nachrichten auf die Mailbox, per Mail und SMS, aus dem Ensemble unter Leitung. Dringliche Aufforderungen, sich zu melden, sich zu erklären, seine Haltung offenzulegen. Im Haus, so heißt es, werde offen gesprochen. Man verstehe seine, wie sie es nennen, Feindseligkeit nicht. K. ist freier Künstler und finanziell auf das Honorar angewiesen. Also kehrt er nach der Krankschreibung zurück. Er verhält sich bei den Proben unauffällig, versucht nur noch durchzuhalten. Doch das Klima hat sich verfestigt. Gespräche verstummen, sobald er einen Raum betritt. KollegInnen wenden sich ab. Zur Premiere füllt sich der Saal. Die Inszenierung erhält großen Beifall. Das Ensemble strahlt, die Produktion wird als Erfolg gefeiert. Hinter der Bühne steht K. abseits des Trubels, unsichtbar im Getriebe eines Abends, der künstlerisch glänzt und dennoch einen Schatten trägt, den niemand im Publikum wahrnimmt.
So oder so ähnlich haben sich Fälle von jüdischen Mitarbeitenden der Theaterszene ereignet. Es handelt sich um mehrere dramaturgisch verdichtete, anonymisierte Darstellungen wahrer Begebenheiten.
Ihr hört die vierte Folge von Unsafe Spaces, einem Podcast über Antisemitismus in Bildungs- und Kultureinrichtungen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Antisemitismus in der Theaterszene. Ich bin Deborah Hartmann, Leiterin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz.
Und ich bin Jakob Müller, Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Haus der Wannsee-Konferenz.
In der letzten Folge haben wir bereits über BDS gesprochen. BDS-Kampagnen werden auch in dieser Episode eine Rolle spielen. Wir werden über den Beschluss des Deutschen Bundestags zu BDS im Mai 2019 sprechen und auch die darauf bezugnehmende Initiative GG 5.3 Weltoffenheit vom Dezember 2020 in den Blick nehmen. Uns interessiert, ob es in der deutschen Theater- und Kulturszene ein Bewusstsein für Antisemitismus in seinen vielfältigen Erscheinungsformen gibt und wie insbesondere israelbezogener Antisemitismus dort verhandelt wird. Wir wollen wissen, welche Auswirkungen Boykottaufrufe, offene Briefe und Plädoyers auf jüdische wie auch auf nichtjüdische antisemitismuskritische KünstlerInnen haben. Was war vor dem 7. Oktober 2023 und wie hat sich die Situation seither verändert? Wir haben mit drei Frauen gesprochen, die in ganz unterschiedlichen Rollen mit der Welt des Theaters verbunden sind.
Theater lebt ganz stark von dem Live-Charakter. Also nichts kann auch für mich diesen Live-Moment von diesem gleichzeitig im Raum sein, von den Darstellenden und dem Publikum und dieser ganz besonderen Atmosphäre, die dort jeweils immer entsteht, weil jeder Theaterabend ist immer einzigartig. Also es gibt eine Inszenierung, aber trotzdem läuft das praktisch an jedem Abend vollkommen anders ab. Und dieses gemeinsam im Raum sein, sich einer Geschichte zu widmen oder einem Thema, das ist etwas, was eine Faszination ist, die, glaube ich, Theater bis heute in die Gegenwart erhält und, glaube ich, auch in die Zukunft erhalten wird.
Das war gerade Eva Marburg. Sie ist Literatur- und Theaterwissenschaftlerin und beobachtet als Kulturjournalistin und Dramaturgin, wie wenig Antisemitismus im Theaterbetrieb wirklich mitgedacht wird. Sie ist seit 2025 Projektleiterin im Institut für Neue Soziale Plastik in Berlin.
Im Theater geht es auf Proben immer um alles. Es ist eine hohe Emotionalität und großes Engagement vorhanden.
Wir haben gerade Barbara Mundel gehört. Barbara Mundel ist Intendantin der Münchner Kammerspiele und hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, was getan werden muss, um auch als Theater eine antisemitismuskritische Haltung einzunehmen.
Also ich finde, Puppen, Theaterpuppen generell sind ein super didaktisches und therapeutisches Werkzeug. Man öffnet damit praktisch die Herzen der Menschen. Man kann sehr viel Widerstände abbauen. Die Menschen sehen in den Puppen keine Bedrohung. Sie sind klein, knuddelig, süß, sind vielleicht ein bisschen so, wie Menschen sich Menschen gerne wünschen würden. Und deshalb funktioniert das sehr gut.
Das war Shlomit Tripp. Sie arbeitet im Jüdischen Museum Berlin und wir haben mit ihr gesprochen, weil sie das jüdische Puppentheater Bubalis gegründet hat. Wir haben mit ihr über ihre Erfahrungen als Künstlerin vor und nach dem 7. Oktober 2023 gesprochen.
Eigentlich habe ich zum Puppentheater zurückgefunden, kann man fast sagen, weil meine Mutter schon Puppentheater in Istanbul gemacht hat. Und ich habe dann erstmal eine Kunstpädagogik-Ausbildung an der Universität der Künste gemacht. Und irgendwie hat mich dann der Weg aber doch zurück zum Puppentheater geführt. Also die beste Ausbildung habe ich von meiner Mutter eigentlich bekommen und dann an der Uni noch. Also die Themen sind teilweise sehr unspektakulär, wenn man das fast sagen könnte. Es dreht sich halt eben um die jüdischen Feiertage oder um die Koscherregeln. Also ich habe zwei Ziele, muss ich sagen. Das eine Ziel ist, die jüdische Identität von jüdischen Kindern zu stärken. Gerade in dieser Zeit ist das sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite halt eben auch für nichtjüdisches Publikum die jüdische Kultur auf eine unterhaltsame und niederschwellige Weise zu vermitteln.
Und setzt du dich auch in deinen Stücken mit Antisemitismus auseinander?
Ich habe es tatsächlich bis zum 7. Oktober vermieden. Ich wollte das nicht. Ich wollte nur positive Themen, nur Positives vermitteln. Aber im Endeffekt, ja, nach dem 7. Oktober brauchte ich das selber. Das war wahrscheinlich eine therapeutische Aktion. Ich habe ein neues Purim-Stück produziert. Das heißt Das Geheimnis der Königin. Und da geht es eben um diese biblische Geschichte aus dem Persischen Reich, wo Königin Esther ihre jüdische Identität zu ihrem eigenen Schutz verheimlicht. Und diese Geschichte habe ich auf eine sehr humorvolle Weise auch neu verarbeitet. Aber in dem Stück geht es eben ganz besonders um das Verheimlichen der jüdischen Identität, was momentan für viele jüdische Kinder immer stärker wieder zum Alltag geworden ist. Und ich will erstens jüdischen Kindern damit wieder etwas mehr Stärke und Hoffnung geben und auf der anderen Seite nicht-jüdischen Kindern, aber auch Erwachsenen ein bisschen vermitteln, wie sich das anfühlt. Meine Eltern sind in Istanbul geboren, deswegen bin ich natürlich mit der türkischen Kultur auch sehr vertraut, auch wenn ich in Berlin geboren bin. Und das ist natürlich für mich auch ein großer Vorteil. Deswegen habe ich natürlich auch viel mit den türkischen Communities kooperiert. Diese Menschen sahen mich eigentlich auch immer als ein Teil ihrer eigenen Community und haben zwischen mir und sich überhaupt gar nicht unterschieden, auch wenn sie wussten, dass ich jüdisch bin. Aber seit dem 7. Oktober hat sich das wirklich sehr krass verändert. Gleiche Menschen, die vorher mich zu ihren Vereinen eingeladen haben, haben mir jetzt am Telefon gesagt, nee, komm mal lieber nicht. Also so direkt, also ganz direkt, komm mal bitte nicht, weil wir könnten sonst Probleme mit unserer eigenen Community bekommen. Je mehr die Zeit fortgeschritten ist, desto krasser ist es geworden, auch im privaten Leben übrigens. Also ich habe 90% meiner türkischen Freunde verloren oder ich habe die Freundschaft praktisch abgestellt, da ich diese furchtbaren Gespräche nicht mehr ertragen konnte. Es gab verschiedenste Arten, zum Beispiel eben dieses softe Ausschließen, dass man eben Vorstellungen absagt mit Ausreden, die offensichtlich nicht wahr sind, besonders nach dem 7. Oktober. Zum Beispiel, dass mir dann ziemlich kurzfristig abgesagt wurde von einem arabischen Zentrum, dass sie alle krank sind, dass der Krankheitsstand zu hoch ist und sie deshalb sich nicht drum kümmern könnten. Und das kam per E-Mail und dann habe ich angerufen und dann ging die Sekretärin ran und ich habe gleich als erstes gesagt, wow, ihr seid alle krank, das ist ja schlimm. Und sie meinte, wieso? Es ist doch hier gar keiner krank. Ich finde es immer fast erleichternd, wenn ich genau weiß, dass es Antisemitismus ist, weil dann kann ich es abstempeln. Aber wenn man nicht so richtig weiß, ob es das jetzt war, das ist noch viel schlimmer, weil das beschäftigt einen dann viel länger. Wenn ich nicht mehr eingeladen werde, verstehe ich es schon so, dass das jüdische Puppentheater nicht erwünscht ist und nicht ich als Person. Also tatsächlich fühle ich mich in dem Kontext nicht persönlich beleidigt, aber es gab eine andere Situation, wo ich mich sehr beleidigt gefühlt habe. Das ist gar nicht so lange her. Da wurde ich zum De Oriente Festival nach Chemnitz eingeladen. Und das war ganz toll. Es gab ganz viele KünstlerInnen, die alle unterschiedliche Acts gemacht haben. Es gab auch eine palästinensische Hip-Hop-Band, die super cool waren eigentlich. Das war auch das Abschlusskonzert. Und zum Ende des Konzerts sollten eigentlich alle KünstlerInnen auf die Bühne. Das letzte Lied war aber auf Arabisch, übersetzt From the River to the Sea, Palestine will be free. Und dann fingen auch alle an, die Kufias durch die Luft zu schwenken. Und dann haben auch Leute, die 100% nicht arabisch waren, angefangen zu skandieren, Free Palestine. Und dann habe ich zu den Veranstaltern gesagt, es tut mir leid, aber so kann ich nicht zum Abschluss der Veranstaltung mit auf die Bühne. Also ich werde nicht mehr auf die Bühne kommen mit euch. Ich gehe jetzt zurück ins Hotel. Ich fühlte mich auch eigentlich ehrlich gesagt verarscht. Ja, also ich werde dorthin eingeladen und mir wurde gar nicht gesagt, dass das zu einer einseitigen politischen Veranstaltung ausartet. Und am nächsten Morgen erfuhr ich dann von einer anderen jüdischen Künstlerin, die sich übrigens auch auf diplomatische Art und Weise an dem Abend weggestohlen hat, dass am Frühstück über mich gesprochen wurde, dass ich mich so unentspannt benehmen würde. Ich sei so unentspannt. Warum regt es mich auf? Es ist doch ganz klar. Also from the river to the sea, das heißt ja im Grunde genommen, da liegt ja nun Israel. Also vom Fluss bis zum Meer, da liegt Israel. Also ich würde verstehen, wenn man sagen würde, wir möchten eine Zwei-Staaten-Lösung, wir möchten in friedlicher Koexistenz mit Israel leben. Alles das würde ich verstehen. Aber wenn jemand sagt from the river to the sea, dann bedeutet das eigentlich, dass Israel ausgelöscht werden soll. Ich habe dann auch mit dem Macher diskutiert und dieser Macher fing dann mir an, einen Vortrag zu halten, was für eine schwierige Lebensgeschichte der palästinensische Hip-Hopper habe und warum ich dafür kein Mitgefühl habe. Da habe ich das wirklich sehr persönlich genommen, weil von mir eigentlich eine ganz bestimmte Verhaltensweise verlangt wurde. Da war auch ein türkischer Musiker, der eigentlich einer meiner Freunde war, der die ganze Diskussion mitbekam und zu mir dann sagte, was stellst du dich so an? Ich habe überhaupt kein Problem mit diesem Spruch. Und dann meinte ich zu ihm, ja, du hast ja auch keine Familie in Israel. Und dann hat er so sarkastisch gesagt, ja genau, ich gehöre nicht zu den Privilegierten, die dort Familie haben. Und da dachte ich so, wenn du wüsstest, wie es sich anfühlt. Also das hat nichts mit Privileg zu tun. Ich war paralysiert erstmal und fühlte mich sehr allein gelassen. Dann aber hatte ich großes Glück. Neben mir war eine israelische Sängerin, die auch dort auf dem Festival war und die erst am zweiten Tag angereist war. Das heißt, sie hat von den ganzen Vorkommnissen des Vortages nichts mitbekommen. Und sie meinte dann zu dem Veranstalter, ey, sorry, ich stehe voll auf Stumitz Seite und sollte etwas heute in der Art auch passieren, dann werdet ihr mich auch nicht auf der Bühne sehen. Und dann hat er erst verstanden und dann wurde ich erst ernst genommen, als er sah, dass eben auch eine weitere jüdische Person gesagt hat, ey Leute, es ist einfach nicht in Ordnung, was ihr hier gerade tut. Aber das Interessante daran war, er war eigentlich der deutsche Veranstalter und mit ihm gab es einen palästinensischen Veranstalter, der wiederum dann plötzlich sagte, ey stopp, Shlomit hat recht. Und dieser palästinensische Veranstalter kam später zu mir und hat sich bei mir entschuldigt. Und hat gesagt, es tut mir so furchtbar leid, wir haben auf deine Gefühle nicht geachtet. Und das hat mich so, ich muss ehrlich sagen, ich könnte jetzt noch heulen. Am 3. Oktober habe ich hier am Winterfeldplatz das Geheimnis der Königin vorgeführt. Und es waren, ich glaube, 160 Menschen da. Viel zu viel für ein Kammertheaterstück. Und das war wirklich 50-50, also jüdische Familien und alles Mögliche an Familien, auch aus dem Kiez. Auch Leute mit Kopftuch und so weiter. Und als die Show vorbei war, habe ich so viele glänzende Augen und so viel Bewegung bei den Leuten gesehen. Und die wussten alle genau, worum es ging. Und die sind dann rausgegangen und dann kam so eine ganz, ganz alte Frau mit einem Rollator in diesen Raum rein. Und ich dachte, was will sie jetzt hier? Und sie meinte, also ich wollte nur sagen, ich war nicht bei dem Stück, aber es muss so schön gewesen sein. Die Menschen kamen alle mit beseeltem Lächeln raus. Und da dachte ich so, wow. Und das sind aber so Momente, ich hatte dann plötzlich so richtig Endorphine, ja, so. Und das war schön. Mit der Zeit ist mir eigentlich ein bisschen so eine Elefantenhaut gewachsen. Also ich habe, wenn man es so nimmt, zweimal physische Gewalt erlebt während meiner Touren. Und die physische Gewalt hat mich manchmal weniger belastet als die seelische Gewalt, wenn man das so sagen kann. Aber was mich eigentlich am allermeisten bei diesen Erlebnissen wirklich gekränkt hat, war die Tatenlosigkeit der Menschen drumherum.
Ja, hier konnten wir etwas von Shlomits Bühnenkunst erleben.
Ja.
Was hast du aus dem Gespräch mit Shlomit Tripp mitgenommen für dich?
Erstmal, dass sie wirklich eine faszinierende und starke Persönlichkeit ist. Ich glaube, das hört man auch in diesem Interview.
Und sehr lustig.
Ja, ich erkenne sie auch als Kollegin aus dem Jüdischen Museum, wo sie auch wirklich immer sehr verblüffende Inszenierungen auf die Bühne gebracht hat. Andererseits macht es einen natürlich schon betroffen, vor allem die Auswirkungen auf das persönliche Umfeld, dass eben so viele Freundschaften kaputt gehen. Das ist natürlich schon, was einen enorm nachdenklich macht, dass es nicht möglich ist, offensichtlich nach diesem Konflikt irgendeine persönliche Verbindung noch aufrechtzuerhalten.
Ja, ich habe in dem Gespräch mit Shlomit auch vor allem mitgenommen, wie stark das Theater ein politischer, aber eben auch ein pädagogischer Raum ist. Also es geht ja letztlich sehr viel auch um die Frage von Vermittlung und was lösen die Dinge eigentlich auch bei meinem Publikum aus. Deshalb spricht sie das ja auch so konkret an, dass es ihr insbesondere nach dem 7. Oktober ein Anliegen gewesen ist, auch die Identität jüdischer Kinder zu stärken und auf eine gewisse Art und Weise darüber nachzudenken, warum tue ich mir gerade nach dem 7. Oktober so schwer damit, über meine Identität zu sprechen oder warum sage ich besser in bestimmten Situationen nicht, dass ich jüdisch bin. Und ja, mich hat auch sehr bewegt, dass sie eigentlich ja ganz ehrlich sagt, dass sie sich mit Antisemitismus in ihrer Arbeit eigentlich nicht beschäftigen wollte bis zum 7. Oktober. Und da hat sie dann aber keinen anderen Ausweg gesehen, als sich eben doch mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich glaube, sie beschreibt es als eine Art therapeutisches Werkzeug. Was mich dann zum Nachdenken angeregt hat, sie erwähnt ja zwei Aspekte. Einmal, dass von ihr eine bestimmte Verhaltensweise verlangt worden ist. Und auf der anderen Seite sagt sie, dass, was sie ganz besonders schockiert hat, war eben immer wieder mitzubekommen, diese Tatenlosigkeit der Menschen um sie herum.
Ja, also mich hat auch sehr nachdenklich gemacht der Effekt, dass man wieder verheimlichen muss, dass man jüdisch ist, weil, keine Ahnung, wenn ich das mal Revue passieren lasse, dann ist es ja gar nicht so lange her. Also ich denke noch in den 90er Jahren, dass einfach Jüdinnen und Juden in Deutschland eigentlich sehr wenig sichtbar gewesen sind. Und Jude, darf man das eigentlich sagen? Irgendwie ist das nicht irgendwie beleidigend, wenn ich sie so bezeichne? Also solche Reaktionen sind ja kein Einzelfall gewesen, sondern vielfach vorgekommen. Und deshalb finde ich dieses Puppentheater auch so eine witzige Idee, weil man immer sagt, oh, Judentum ist so schwer, der Holocaust und alles so kompliziert und so. Und dann hat man eben Puppen, die die Koscherregeln erklären oder Purim oder andere jüdische Feiertage. Und wenn das dann auf einmal nicht mehr möglich ist, wenn man ein jüdisches Puppentheater nicht mehr einlädt, weil es im Moment ein bisschen kompliziert ist und Leute sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlen könnten, dann fragt man sich schon, was da los ist. Und dann ist eben auch tatsächlich ein Problem, dass offensichtlich viele Leute dann lieber ihre Klappe halten oder den Rücken eben nicht gerade machen oder sagen so, ha ja, wenn die das so einschätzen, dann ist es so. Das macht einen schon oder das macht mich doch nachdenklich. Also wir haben jetzt die teilweise sehr persönliche Geschichte von Shlomit gehört. Und die Theaterszene in Deutschland ist ja sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt große, renommierte Bühnen, es gibt eine große, freie Szene und zum Beispiel auch Puppentheater wie das von Shlomit, aber eben dann auch die ganz großen Häuser wie das Deutsche Theater oder das Gorki-Theater zum Beispiel in Berlin. Und am Anfang haben wir die Geschichte von K. gehört. Das ist eine fiktionalisierte Geschichte, basiert aber auf wahren Begebenheiten und Berichten von mehreren Personen, die anonym bleiben wollten und die gesammelt wurde vom Institut für Neue Soziale Plastik. Das Institut für Neue Soziale Plastik ist ein Zusammenschluss von antisemitismuskritischen und jüdischen Regisseuren, von Dramaturgen, Autoren und Künstlern und entwickelt seit seiner Gründung 2015 künstlerische Projekte aus jüdischer Perspektive zur jüdischen Gegenwart, thematisiert Geschichte, Erinnerungskultur und natürlich auch Antisemitismus. Und ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Beratung von Kulturinstitutionen, also zum Beispiel Theatern, aber auch von freien Gruppen, von Kuratoren, die zum Thema Antisemitismus arbeiten. Also wir haben uns gefragt, wie hat sich der Umgang mit Antisemitismus über die Jahre hinweg entwickelt und warum wird er bis heute offenbar so oft übersehen bzw. umgedeutet?
Wenn man jetzt auf Arbeitsbedingungen guckt oder auch auf die Bedingungen von künstlerischer Produktion, hat sich eine gewisse Machtstruktur erhalten. Das bedeutet, wir haben es immer noch mit einer wirklich sehr hierarchischen Machtstruktur zu tun, wo eben an der Spitze ein Intendant oder eine Intendantin steht, selbst wenn es manchmal heute zwei sind oder manchmal sogar drei, obwohl es in den letzten Jahren wirklich sehr viele Debatten über Machtstrukturen an den Theatern gab. Ist es doch eine Struktur, wo immer noch, sagen wir mal, ein künstlerisch-dramaturgischer Kopf das Programm des ganzen Theaters bestimmt, den Spielplan bestimmt, die inhaltliche Ausrichtung bestimmt und auch Schauspielerinnen und Schauspieler nach wie vor dort an diesem Machtzentrum praktisch hängen in Bezug auf, welche Rollen spielen sie, welche Stücke werden ausgewählt, wie wird inszeniert.
Ja, das ist doch spannend, oder? Weil Theater immer so progressiv ist irgendwie und häufig Exzess passiert und traditionelle Strukturen in Frage gestellt werden, aber dann de facto es sich ja gar nicht um Kollektive handelt, sondern um wirklich sehr fast monarchisch geführte Institutionen.
Ich hätte jetzt gesagt autoritäre Machtstrukturen. Sie hat es, glaube ich, hierarchische Machtstrukturen genannt. Ja. Ich fand es auch ziemlich spannend. Wenn man nichts mit der Theaterszene zu tun hat, dann weiß man auch sehr wenig, was eigentlich hinter den Kulissen passiert. Und ich finde, das hat Eva Marburg uns eigentlich auch sehr gut verdeutlicht. Ja? Wie muss man sich eigentlich diesen Raum Theater vorstellen? Wer bestimmt diesen Raum? Und wie schauen eben auch interne Machtstrukturen und Machtverhältnisse aus?
Und das ist eben nur einer von den, sagen wir mal, verdeckten Bereichen am Theater. Wir wissen das natürlich alle, dass es irgendwie die starken Intendanten gibt. Aber sie hat uns auch was erzählt über die Theaterkultur und den Kanon im deutschen Theater, der eben auch nicht immer so unproblematisch ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.
was ein großer Teil unserer Arbeit ist, ist erstmal diesen Mythos zu entkleiden und zu enthüllen, dass unsere sogenannte deutsche Hochkultur frei wäre von Antisemitismus. Also Antisemitismus ist eigentlich konstitutiv für die europäische Kunst- und Kulturgeschichte. Das ist egal, wohin man guckt, ob es Johann Wolfgang von Goethe ist, der als Kind schon in Bilderbüchern geblättert hat, wo Abbildungen von Juden zu sehen waren, die christliche Kinder töten, das Blut mit Bechern auffangen und das dann trinken. Also er war auch schon als Kind mit diesen Bildern aus dem christlichen Antijudaismus ganz stark konfrontiert. Die Geschichte des Antisemitismus ist etwas, was alle Bereiche unserer Kultur seit Jahrhunderten durchzieht. Man muss erstmal mit diesem Gerücht aufräumen, dass die sogenannte Hochkultur, mit der wir immer etwas Wahres, Gutes, Schönes, Reines und Unschuldiges verbinden, dass die gerade der Ort ist, der diese antisemitischen Narrative ganz, ganz stark verbreitet. Weil der Theaterbetrieb doch auch schon sehr geprägt ist von einem Kanon, der ganz bestimmte Geschichten erzählt, der ganz bestimmte Weltbilder vertritt. Und die letzten Jahre haben sich auch sehr damit beschäftigt, diesen Kanon durchaus auch in Frage zu stellen. Also gerade in Bezug auf Diversität, in Bezug auf Rassismuskritik, auf Sexismuskritik. Wir haben Theater, die angefangen haben, sich mit anderen Themen auch auseinanderzusetzen, die ein sehr homogenes Publikumsbild, was viele Theater haben, aufzubrechen, andere Gruppen anzusprechen. Also das sind so die Themen, die das Theater in den letzten Jahren ganz, ganz stark bewegt hat. Und es ist aber eben zu beobachten, dass das in Bezug auf Antisemitismus und Antisemitismuskritik nicht so richtig passiert. Wir im Institut betrachten Kunst und Kultur und damit auch das Theater wie eine Art Wissensspeicher für antisemitische Narrative, Bilder und Imaginationen. Und die werden in der Kultur und in der Kulturgeschichte tradiert, weitergegeben, konserviert, gewandelt. Und es findet auch ganz stark im Theater statt. Also wenn wir uns zum Beispiel mal so ein Stück wie Der Kaufmann von Venedig angucken, was eins der berühmtesten Figuren der Bühnengeschichte hervorgebracht hat, nämlich den Juden Shylock, dann merken wir zum Beispiel, das wird bis heute nach wie vor sehr viel gespielt und tradiert aber ganz, ganz starke antisemitische Stereotype von einem angeblichen Juden. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie unhinterfragt diese ganzen antisemitischen Narrative, die durchaus angelegt sind in einem Stück, immer wieder fortgetragen werden, da merkt man doch, dass in der Theaterwelt eine kritische Auseinandersetzung mit Antisemitismus, der in diesem Kanon ganz stark vorhanden ist, wenig stattfindet.
Ja, das fand ich schon erstaunlich,
mir
das nochmal zu vergegenwärtigen, dass eben die Beschäftigung mit Antisemitismus im Theater und auch an vielen anderen Kunst- und Kultureinrichtungen kaum eine Rolle zu spielen scheint. Weder anscheinend in der Auseinandersetzung beim Thema Nationalsozialismus, wo man ja auch annehmen könnte, dass es da auch eine tiefergehende Beschäftigung mit Antisemitismus gibt, aber dass es wohl auch gar keine Beschäftigung gibt mit Nachkriegskontinuitäten und Formen des Nachkriegsantisemitismus. Und was ich auch nochmal ganz anschaulich fand, dass sie eben gesagt hat, naja, eigentlich müsste man ja gerade vom Theater erwarten können, viel stärker zu reflektieren und dass aber gleichzeitig eben antisemitische Sprachbilder, Deutungen, Narrationen unreflektiert reproduziert werden. Wir werden von diesem Begriff des Antisemitismus als Wissensspeicher im Laufe dieser Folge auch noch mehr hören, aber dass eben hier dieser antisemitische Wissensspeicher weiter tradiert wird über Jahrhunderte, ohne dass das an irgendeiner Stelle aufgebrochen wird, fand ich schon etwas beunruhigend.
Wobei ich auch dann überrascht bin, weil doch das Theater so eine der ersten Kunstformen war, wo antisemitische Stereotype thematisiert worden sind. Also ich denke einfach immer an Lessings Nathan der Weise, nicht? Also das Stück des aufgeklärten Absolutismus, wo man eben einen positiven jüdischen Hauptcharakter hat, der dargestellt wird und der ja religiösen, christlichen Antisemitismus auch aufnimmt und charakterisiert, sodass ich immer davon ausgegangen bin, naja gut, die Klassiker, die haben sich damit beschäftigt, das ist sozusagen schon abgefrühstückt worden. Aber ansonsten ist es ja schon so, dass es im deutschen Theater eine Tradition gibt, auch antisemitische Stereotype kritisch aufzugreifen. Umso erstaunlicher dann doch, dass es dann im modernen Theater offensichtlich weniger ein Thema ist, als es möglicherweise sein könnte.
Ich finde, das wirft natürlich die Frage auf nach dem Antisemitismusverständnis in dieser Szene und in diesem Raum Theater. Und aus diesem Grund haben wir uns sehr gefreut darüber, dass Barbara Mundl bereit war, mit uns zu sprechen. Barbara Mundl ist Dramaturgin und Regisseurin und seit Beginn der Spielzeit 2020/2021 Intendantin der Münchner Kammerspiele. Sie ist also in einer verantwortlichen Position als Intendantin und wir haben ja von Eva Marburg, damit wir uns das nochmal in Erinnerung rufen, etwas gehört zu den Machtstrukturen im Raum Theater. Und Barbara Mundl hat uns zunächst erzählt, wie auch die Vergangenheit eines Theaters erfahrbar wird.
Es gibt ein sehr, sehr schönes Foyer der Münchner Kammerspiele und da hängen 4 Bronzebüsten, 4 Männer. Und da hängt Otto Falkenberg neben Fritz Kortner. Und ohne irgendwie das Gefühl habe, da hat schon mal jemand drüber nachgedacht, ob man das so kommentarlos nebeneinander stellen kann. Falkenberg, der die ganze nationalsozialistische Zeit überstanden hat. Ich kann jetzt nicht in die Biografie einsteigen, aber eine interessante Biografie dafür, finde ich, wenn man über die Täter oder die Mitläufer sprechen möchte. Und daneben Fritz Kortner, der extrem zornig zurückgekommen ist aus dem Exil. Die hängen da so nebeneinander. Und eine Person hat gefehlt, eine Frau, es gab keine Frau, natürlich die berühmteste Schauspielerin der Münchner Kammerspiele, Therese Giese.
Ja, das ist tatsächlich erstaunlich, weil Therese Giese natürlich nach Helene Weigel die wahrscheinlich wichtigste Darstellerin war für Bertolt Brecht und man davon ausgehen würde, dass ein Theater, an dem sie also so zentral gewirkt hat, mit diesem Fund auch wuchern würde. Aber der Einstieg ist erstmal interessant. Barbara Mundl hat uns danach noch weiter über die jüdische Geschichte ihres Theaters erzählt.
Wir haben angefangen, die jüdische Geschichte dieses Theaters aufzuarbeiten und wollen jetzt nochmal versuchen, auch die jüdische Gründungsgeschichte dieses Theaters aufzuarbeiten. Und das ist schon sehr beeindruckend und berührend, erschütternd, wenn man sozusagen an einem Haus arbeitet, in dem man so deutlich oder ich so deutlich erfahren konnte, dass es war schon klar, dass Fritz Kortner ins Exil gegangen ist und Bertolt Brecht und auch vielleicht die Giese. Aber das wurde wie nicht zusammengebracht wie es dann weiterging oder was bedeutet das eigentlich für die Geschichte dieses Hauses?
Vielleicht nochmal zur Einordnung. Fritz Kortner kam aus Wien, sehr sympathisch.
Da kommen nur sympathische Leute
her. Genau. War Schauspieler, Film- und Theaterregisseur, ist dann während der NS-Zeit zunächst nach Großbritannien und dann in die USA emigriert und nach 1945 nach München zurückgekehrt.
Und dann in der Arbeit, die ja eine ehrenamtliche Arbeit war von der Familie Weinzierl oder ist noch immer. Es sind, glaube ich, inzwischen 280 Biografien, die aufgearbeitet worden sind. Und da stellt sich auf der einen Seite die Frage, bleibt der Schock darüber, dass all diese Menschen entweder ermordet worden sind oder ins Exil gehen mussten oder andere Biografien dann sich abgespielt haben. Und auf der anderen Seite aber auch natürlich die Frage, wie sind eigentlich die Menschen, die geblieben sind, damit umgegangen? Was war da eigentlich los und wie ging das dann 45 weiter?
Ja, das finde ich sind enorm spannende Fragen. Also vor allem, wie haben diese Theater einfach weitergemacht nach 1933, als die jüdischen und politisch unliebsamen Schauspielerinnen und Schauspieler verjagt worden sind? Wie kommt es, dass diese Häuser scheinbar trotzdem diese Tradition fortführen konnten und dass dieser Bruch dann auch nach 1945 irgendwie so wenig sichtbar ist? Ja, also das ist tatsächlich was, was einen doch sehr beschäftigt.
Wobei ja auch das Theater und was im Theater verhandelt wird, ja immer auch ein Abbild der gesellschaftlichen Verhältnisse und Realitäten ist. Und insofern ist es natürlich auch nicht ganz verwunderlich, dass es nach 1945 kein Interesse gibt, sich mit der NS-Vergangenheit des Theaters und seiner Protagonistinnen auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Erstaunlich ist ja eher, dass es praktisch bis ins Jahr 2020, 21, 22 braucht, bis ein Theater anfängt, sich für diese Geschichte zu interessieren und auch hier eine Verbindung herstellt zwischen aktuellen Fragestellungen, die natürlich sehr eng immer auch verwoben und verbunden sind mit Fragen der Vergangenheit. Bevor wir über die Zeit nach dem 7. Oktober sprechen, wollten wir aber auch mit Eva Marburg und Barbara Mundl über die Zeit vor dem 7. Oktober reden. Viele Leerstellen waren ja auch da bereits vorhanden, nur vielleicht nicht ganz so sichtbar. Ja, wie hat der Theaterbetrieb Antisemitismus vor dem 7. Oktober wahrgenommen oder eben auch nicht?
Das Theater ist kurioserweise, obwohl es so eine starke Form von Gegenwartskunst ist, in dieser Hinsicht merkwürdig schleppend. Also ich erinnere mich, dass wir vor 10 Jahren eine Debatte über Blackfacing hatten, wo es zum ersten Mal den Theatermacherinnen in Deutschland dämmerte, dass das eine rassistische Praxis ist. Und das hat also in gewissen Bereichen durchaus zu einer ganz starken kritischen Auseinandersetzung geführt, weil die Ensembles auch diverser geworden sind und auch Künstlerinnen und Künstler aus der postmigrantischen Gesellschaft jetzt einfach auch mit in den Häusern arbeiten, dort programmatisch mitgestalten. Bei Antisemitismus ist aber das große Problem, dass Jüdinnen und Juden nach wie vor nicht so viel die Gelegenheit haben, so stark in Erscheinung zu treten, weil man kurioserweise mit Antisemitismus eine ganz große Berührungsangst hat. Man setzt sich mit Antisemitismus nicht in so einer kritischen Weise auseinander, wie mit Rassismus oder Sexismus zum Beispiel, was völlig anerkannt ist und was mittlerweile also eine ganz verbreitete Position ist, dass man sagt, wir wollen nicht mehr bestimmte Frauenbilder reproduzieren, wir wollen nicht mehr rassistische Klischees reproduzieren. Und in der deutschen postnationalsozialistischen Gesellschaft haben wir es aber mit dieser Erzählung zu tun, als ob es Antisemitismus nicht mehr gäbe. Ich glaube, das hat ganz viel mit der Erinnerungskultur zu tun, dass man sich sagt, wir sind wieder gut geworden, wie es Eike Geisel als Begriff geprägt hat, die Wiedergutwerdung der Deutschen. Und das ist etwas, was man in der Vergangenheit verortet, als abgeschlossen verortet. Und wenn Antisemitismus thematisiert wird, dringt er entweder als Skandal an die Öffentlichkeit, der zu massiven Irritationen und Störgefühlen führt, wie wir es bei der Documenta erlebt haben. Und gleichzeitig wird er aber auch immer abgewehrt und diejenigen, die auf Antisemitismus hinweisen, erfahren erneute antisemitische Diskriminierung. Und das ist eine Arbeit, der wir uns verpflichten und die aber extrem kleinteilig ist, weil es dafür noch, ich würde sagen, eine größer werdende gesellschaftliche und institutionelle Bereitschaft gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber nach wie vor auch eine große Abwehr und Angst davor, sich dem zu stellen.
Ich frage mich tatsächlich, ob nicht das, was dort gesagt wird, also dass einerseits Sexismus, Rassismus thematisiert werden, kolonialistische Stereotype, dass das nicht auch etwas möglicherweise damit zu tun hat, dass vielleicht Antisemitismus weniger thematisiert wird. Wir haben das in den letzten Folgen ja schon gesprochen, dass Antisemitismus eben immer unter Rassismus subsumiert und dazugeordnet wird und dann aber andererseits gesagt wird, aber andererseits sind Juden ja auch privilegiert und reich und sind deswegen von Rassismus ja auf gar keinen Fall betroffen und dann werden sie irgendwie wieder so rausgerechnet und dann kommt das Ganze nicht vor. Und da habe ich schon so den Eindruck, dass das möglicherweise doch vielleicht eher das Thema ist als die Wiedergutwerdung.
Also auch hier geht es, wie wir bei auch in den anderen Folgen schon gehört haben, um die Frage, was hat man eigentlich für einen Begriff und für ein Verständnis von Antisemitismus und wie weit gefasst ist eigentlich diese Begrifflichkeit, ja, dieses Verständnis. Wir wollten natürlich auch wissen, welche Rolle die BDS-Kampagne in der Theaterszene gespielt hat und immer noch spielt. Nicht viele Kulturinstitutionen unterstützen die BDS-Kampagne öffentlich, aber sie setzen sich auch nicht mit antisemitischen Inhalten der Kampagne auseinander. Stella Leder ist Autorin und Leiterin des Instituts für Neue Soziale Plastik. Vom Institut haben wir vorhin bereits gehört. Und von Stella Leder würde ich gerne einen Satz ihrer Veröffentlichungen zitieren. Und zwar sagt sie, ohne dass auch nur eine einzige Kulturinstitution in Deutschland die BDS-Kampagne offen unterstützt, hat diese erreicht, eine antisemitische Dramaturgie einzurichten, in der nicht der Antisemitismus, sondern dessen Kritik als Angriff auf Grundrechte verstanden wird. Wir wollten von Barbara Mundl wissen, welche Berührungspunkte und Erfahrungen sie mit der BDS-Bewegung und der BDS-Kampagne gemacht hat.
Ich war da als Dramaturgin und mal in einer großen Festivalstruktur arbeiten zu können, um zu gucken, ob mich das interessiert oder nicht. Und da gab es dann die Auseinandersetzung um die Einladung von Achil Mbembe und dann Young Fathers. Und da bin ich das erste Mal mit BDS in Verbindung gekommen. Ich hatte das ehrlicherweise bis dahin überhaupt nicht wahrgenommen und habe mich dann da rein vertieft. Wir haben dann ja auch einen riesen Shitstorm und politische Auseinandersetzung gehabt. Also ich würde sagen, da war bei mir der Kipppunkt. Da bin ich dann so richtig eingestiegen in das Thema. Und das ist jetzt 10 Jahre her oder so. BDS und Boykott, vor allen Dingen auch in künstlerischen Prozessen, ist für mich überhaupt keine Option. und hatte da immer eine klare Haltung und dachte aber trotzdem, auch in diesem internationalen Festival-Kontext sein können, es kann jetzt aber dann nicht sein, dass wir Achille Mbembe ausladen und uns der Problematik nicht stellen. Aus dieser Grundhaltung heraus habe ich dann durchaus schon damals zögerlich diesen Brief unterschrieben. Ich gehörte nicht zu diesen Initiatorinnen. Ich weiß noch, dass ich dann nochmal ein Telefonat geführt habe und gesagt habe, streich doch bitte diesen BDS-Verweis aus dem Text, weil ich gedacht habe und mein Gefühl hat mich nicht getrügt, dass sich darauf alle stürzen werden. Und ich finde schon, dass es in dem Brief Dimensionen gibt oder in diesem Text Dimensionen gibt, die durchaus diskussionswürdig sind. Die Diskussion hat sich dann genauso entwickelt, wie ich es gefürchtet habe. Und dann habe ich meine Unterschrift zurückgezogen. Also das war ein Prozess, der hat mich die ganze Zeit begleitet. Ich habe immer gedacht, irgendwas ist da nicht richtig und ich kann dazu nicht mehr stehen. Aber den Schritt, jetzt eine Unterschrift zurückzuziehen, ist auch nicht so cool. Und dann kam der 7. Oktober und dann habe ich am 8. Oktober gesagt, so jetzt ist der Tag spätestens gekommen. Das sieht dann so aus, als ob es eine Reaktion auf den 7. Oktober war. Das war aber nur das, was das für mich sozusagen so emotional dann zum Kippen gebracht hat. Auch als mich dann Juden und Jüdinnen darauf angesprochen haben, was das mit ihnen gemacht hat. Diese Reaktion, als ich dann so gemerkt habe, was das ausgelöst hat, dann habe ich gedacht, da kann ich mich nicht mehr mit identifizieren.
Barbara Mundel war eine von zwei Personen, die ihre Unterschrift unter das Plädoyer der Initiative GG 5.3 Weltoffenheit zurückgezogen hat. Die zweite Person war Michael Grosse, Intendant des Theaters Krefeld-Mönchengladbach. Über dieses Plädoyer werden wir gleich noch sprechen, aber lass uns doch, Jakob, erstmal mit dem BDS-Beschluss des Bundestags aus dem Jahr 2019 anfangen.
Genau, weil dieses Plädoyer dieser Initiative GG, also Grundgesetz 5.3, der bezog sich nämlich auf einen Bundestagsbeschluss von 2019, der überschrieben war, der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten, Antisemitismus bekämpfen. Und in diesem Bundestagsbeschluss hieß es nämlich auch, die Argumentationsmuster und Methoden der BDS-Bewegung sind antisemitisch. Das wurde da also von Bundestagsseiten festgestellt. Und an diesem Beschluss gab es also schon frühzeitig einiges an Kritik. Und nachdem es zu einer Diskussion rund um die Ruhrtriennale gekommen war, wo einer der bedeutendsten postkolonialen Theoretiker, nämlich der besagte Achille Mbembe, sprechen sollte, kam es dann eben zu diesem Brief der Initiative 5.3 Weltoffenheit. Der Achille Mbembe hatte nämlich BDS nicht nur unterstützt, sondern auch aktiv die Ausladung von israelischen Kollegen von Konferenzen betrieben und daran gab es dann einiges an Kritik und die Forderung, unter anderem ihn auszuladen.
Was den BDS-Beschluss betrifft, finde ich es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es ein schlichter Parlamentsbeschluss ist und keine rechtlich verbindliche Wirkung hat. Diese Resolution hat verschiedene Debatten angestoßen, die natürlich insbesondere von politischer Bedeutung sind und weniger von juristischer. Am 10. Dezember 2020 wurde dann das Plädoyer der Initiative GG 5.3 Weltoffenheit vorgestellt. Inmitten der Corona-Pandemie und am ersten Tag von Chanukka. Das mag vielleicht Zufall gewesen sein oder eben auch nicht. Und dieses Plädoyer wurde von sehr vielen bedeutenden Theatern in Deutschland erarbeitet und unterzeichnet. Und es ist eben eigentlich sehr bemerkenswert, dass Theater hier so stark vertreten sind und eben mehrere Theaterleitungen großer Staats- und Stadttheater, aber auch wichtige freie Produktionshäuser dieses Plädoyer, dieses Schriftstück mit unterzeichnet haben. Dieses Plädoyer verhält sich eben zu dieser BDS-Resolution von 2019. Sie verurteilt es unter Berufung auf Artikel 5.3 des Grundgesetzes, Zitat, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
Der Vorwurf, den die Initiative gemacht hat, hat gesagt, dass der Bundestag durch diesen Beschluss etwas macht, Zitat, durch missbräuchliche Verwendung des Antisemitismusvorwurfs wichtige Stimmen beiseite gedrängt und kritische Positionen verzerrt dargestellt, Zitat Ende, würden.
Barbara Mundel sagt es ja auch, es gibt durchaus auch Punkte in diesem Aufruf, die man natürlich durchaus diskutieren und besprechen kann. Es gibt meiner Ansicht nach aber auch sehr viele, sehr problematische Stellen, die wenig eigentlich zu einem produktiven Austausch und zu einem produktiven Diskurs beitragen. Insbesondere nicht zu einem produktiven Austausch, wenn es um das Thema Antisemitismus geht. Und jetzt aus unserer Blase heraus gesprochen und unserer Tätigkeit an einer Gedenkstätte, fand ich als problematischste Stelle durchaus auch die Stelle, wo es den Bezug gibt zum Nationalsozialismus bzw. zur Shoah. Da heißt es, die historische Verantwortung Deutschlands darf nicht dazu führen, andere historische Erfahrungen von Gewalt und Unterdrückung moralisch oder politisch pauschal zu delegitimieren. Man könnte das ja auch so deuten, dass damit letztlich gemeint ist, dass die Beschäftigung mit der Shoah ein Problem darstellt für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte oder anderer deutscher Gewaltverbrechen. Und in dieser Gegenüberstellung sehe ich durchaus ein Problem.
Das ist tatsächlich unglücklich formuliert. Im Bundestagsbeschluss, da heißt es ja, dass der BDS-Aufruf an die, Zitat, schrecklichste Phase der deutschen Geschichte erinnere, nämlich, also Zitat Ende, nämlich an die Parole, Zitat wieder, kauft nicht bei Juden, Zitat Ende. Also da macht ja der Bundestag selber einen Bezug zwischen BDS sozusagen und der NS-Geschichte, der tatsächlich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, weil natürlich also zwischen der von der SA und der Staatsmacht durchgesetzten Boykottierung jüdischer Geschäfte 1933 und der BDS-Bewegung einen meilenweiter Unterschied zu sehen ist.
Du hast recht, bei dem Beschluss des Bundestags zu BDS hätte man sehr gut auf diese Bezugnahme zum Boykott 1933 verzichten können. Gleichzeitig aber ist es eine Bezugnahme, also es ist eine Assoziation und so steht sie auch letztlich da. Also es ist nicht eine Gleichsetzung der BDS-Bewegung zu den Formen des Boykotts während des Nationalsozialismus. Zeitgleich zu der Initiative Weltoffenheit ist auch ein offener Brief mit dem Titel »Wir können nur ändern, was wir konfrontieren« veröffentlicht worden. Dieser Brief wurde von mehr als 1500 Künstlerinnen und Künstlern, AkademikerInnen etc. unterzeichnet. Und dieser Brief begrüßt das Plädoyer der Initiative Weltoffenheit und spricht davon, dass der BDS-Beschluss ein, ich zitiere, »Klima der Zensur« geschaffen hat. Meint, dass man sich nicht mehr kritisch zu Israel äußern dürfe. Und dieser Brief macht eigentlich nochmal sehr stark deutlich, wie viel Druck auf Kultureinrichtungen ausgeübt wird. Und also wir haben ja diesen Titel, wir können nur ändern, was wir konfrontieren. Bemerkenswert ist natürlich, dass dieser Brief den Antisemitismus als solchen natürlich nicht konfrontiert. Insgesamt geht es bei diesen Debatten auch sehr viel um die Frage der sogenannten Meinungs- und vor allem Kunstfreiheit. Gleichzeitig muss man natürlich auch fragen, welche Auswirkungen denn die BDS-Kampagne auf das Thema Kunstfreiheit hat und warum da anscheinend Ausschlüsse akzeptiert werden. Für Barbara Mundel war der 7. Oktober Anlass dafür, ihre Unterschrift eben von dem Plädoyer Initiative GG 5.3 Weltoffenheit zurückzuziehen. Und Eva Marburg berichtet uns, wie sich die Situation für jüdische Künstlerinnen und Künstler seit dem 7. Oktober verändert hat.
Es wird ja oft von einer Zäsur, von einem Bruch gesprochen in Bezug auf, wie sich danach die Kulturlandschaft oder dann auch die Theaterlandschaft verändert hat. Und das ist aber vielleicht eine etwas getrübte Art und Weise, darauf zu gucken, weil wir ja gemerkt haben, da kommt jetzt etwas an die Oberfläche oder da wurde jetzt etwas artikuliert, was offenbar die ganze Zeit da war. Und jetzt gab es diesen Anlass, sich dazu zu positionieren. Also ich kann eigentlich nur sagen aus unserer Tätigkeit, dass es Jüdinnen und Juden im Theaterbetrieb in eine extrem vulnerable Position gebracht hat. Die allerwenigsten wagen es überhaupt, sich zu outen als Jüdinnen und Juden. Sie werden, das erleben wir immer wieder, sofort dazu gezwungen, in dem Moment, wenn sie es tun, sich zu positionieren, sich zu verhalten. Und die Legitimität ihres Daseins an diesem Kulturort, an dem Theater, wird eben daran festgemacht, ob sie sich aus Sicht der Mitarbeitenden oder oft auch aus Sicht der Leitung des Theaters in richtiger Weise positionieren. Das heißt, es kommt zu Vereinsamung, Verstummung, Angst, sich zu äußern. Es ist manchmal noch nicht mal mehr die eigentliche Arbeit möglich. Es gibt nicht viele Jüdinnen und Juden, die wirklich fest an Institutionen arbeiten und das auch aus gutem Grund, weil sie unter extremen Druck geraten in dem Moment, wo sie fest an einem Haus sind. Die meisten arbeiten frei, in freien Verhältnissen. Das heißt, sie gehen an ein Theater für eine gewisse Zeit für eine Produktion und gehen dann wieder. Und wir haben es aber auch schon erlebt, dass wenn Jüdinnen und Juden in einem festen Arbeitsverhältnis stehen an Theaterinstitutionen, dass oft der Druck, sich zu artikulieren oder sich zu positionieren, wie es vom Theater gewünscht ist, so groß wird, dass noch nicht mal mehr die eigentliche Arbeit möglich ist. Sei es im Bereich Bühnenbild oder Technik oder Inszenierung oder Darstellung. Also das ist wirklich massiv. Und wenn sie sich wehren oder wenn sie sich diesem Positionierungszwang widersetzen, werden sie zum Problem gemacht und sie werden bedrängt von allen Ebenen der Institution, sei es also wirklich Leitung oder auch unmittelbare Mitarbeitende. Und das führt zu einem ganz, ganz großen traumatisierenden Stress, also oft dann zu Krankschreibungen und zu einer Unmöglichkeit, wieder in die Institutionen zurückzukehren, ohne dass ich praktisch dieses antisemitische Mobbing, dieses extreme Unterdrucksetzen dann nicht in irgendeiner anderen Weise wiederholt.
Ja, wir haben Ähnliches ja auch im Gespräch mit Shlomit Tripp erfahren. Sie hat davon gesprochen, dass eben eine bestimmte Verhaltensweise von ihr verlangt worden ist. Und das bestätigt hier Eva Marburg so auch wieder. Das heißt, hier wurde ein Klima gefördert, das es eben jüdischen und auch antisemitismuskritischen Künstlern erschwert, an diesen Einrichtungen zu arbeiten. Das eine ist, es gibt den Druck, sich zu positionieren. Und das andere ist ja, was wir auch nicht einfach ausblenden können, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, sich auch anders zu äußern. Also das eine ist ja, ich werde gezwungen, mich auf eine bestimmte Art und Weise zu positionieren. Und der andere Aspekt davon ist ja, okay, wenn ich jetzt anders denke, dann sollte ich das besser in diesen Räumen nicht sagen, weil ich unter Umständen dann so nicht mehr weiterarbeiten werde können.
Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Wir haben das auch in den letzten Folgen schon besprochen. Ich bin absolut gegen Zensur und habe auch den Bundestagsbeschluss absolut kritisch gesehen. Aber de facto ist es natürlich so, dass die andere Position überhaupt nicht mehr öffentlich geäußert werden kann, aus Angst vor Repressionen aus der Institution heraus, aber eben auch vom Publikum heraus. Und dann ist natürlich schon die Frage, ob das nicht auch eine Form von Zensur ist, die wir thematisieren müssen, die eben nicht in staatlichem Gewand erstmal daherkommt, sondern einfach dadurch, dass Leuten die Räume genommen werden, in denen sie sich äußern können.
Ja, und vielleicht auch zu deiner Kritik, was die BDS-Resolution betrifft. Ja, man kann das durchaus kritisch sehen. Man muss sich dann aber natürlich auch selbstkritisch mit der Frage beschäftigen, wie es eigentlich sein kann, dass man zu BDS überhaupt keine Haltung hat. Also dieser BDS-Beschluss entstand ja auch aus der Not heraus, dass es eben an sehr vielen beispielsweise Kultureinrichtungen oder aber auch an Hochschulen so gar keinen Begriff von BDS gibt und auch gar keine Bereitschaft, sich dazu zu verhalten oder sich einmal mit den Forderungen und auch mit den Auswirkungen, die diese Forderungen auf Menschen haben, auseinanderzusetzen. Das eine bedingt ja irgendwie auch das andere und man kann den BDS-Beschluss kritisieren und gleichzeitig bleibt es natürlich fraglich, weshalb man nicht auch gleichzeitig aber die BDS-Bewegung als solches in den Blick nehmen kann und sich auch die antisemitischen Positionen dieser Kampagne sich nicht auch mit denen konfrontiert.
Das Problem ist natürlich, wir haben es mit der sehr hybriden Bewegung zu tun. Wir haben darauf hingewiesen, dass BDS ausdrücklich das Existenzrecht Israels in Frage stellt, und zwar direkt im Aufruf in der Kernforderung. Das Problem ist natürlich, dass der Bundestagsbeschluss eben auch sehr, sehr vage ist und dann eben von BDS-Bewegung oder von Gruppierungen, die deren Ziele verfolgen und unterstützen, spricht. Also da ist auch so ein Gewaber zu sehen, was wenig eindeutig ist und was dann natürlich das Einfallstor sein kann, um eben repressiv gegen missliebige Gruppierungen oder Personen vorzugehen. Und das halte ich dann schon für relevant.
Ja, aber es ist natürlich ein bisschen auch absurd in dieser ganzen Auseinandersetzung, dass wir am Ende dann gar nicht mehr über Antisemitismus sprechen, sondern dass wir dann über das Gegenteil sprechen, über sogenannte Antisemitismusvorwürfe, unbegründete Antisemitismusvorwürfe. Das führt ja eigentlich die Auseinandersetzung mit Antisemitismus eigentlich ad absurdum. Ja, es ist sowas wie eine, wie sagt man das in der Schule?
Themenverfehlt.
Ja, genau. Es ist eine Themenverfehlung eigentlich. Ja. Okay. Also ich spreche eigentlich nicht mehr über Antisemitismus, sondern ich spreche jetzt nur noch mehr über den Antisemitismusvorwurf und das ist schon ziemlich merkwürdig. Wir haben natürlich auch Barbara Mundel nach ihren Erfahrungen nach dem 7. Oktober gefragt.
Was mich wirklich absolut entsetzt hat, war auf der einen Seite das Schweigen, also direkt nach dem 7. Oktober. Und dann ging das in meiner Erinnerung sehr schnell los mit dem Streit darum, wie man das bewertet. die Diskurshoheit über das Massaker zu gewinnen. Und umso länger das dauerte und umso brutaler der Krieg dann wurde. Und ich würde sagen, in den letzten anderthalb Jahren hat sich das dann nochmal verschärft. Also jetzt erstmal so hausintern gibt es so eine Verunsicherung, zum Beispiel in dem Begriffsstreit Genozid. Wenn das ein Genozid war, dann ist der Krieg Israels gegen die Hamas aber auch ein Genozid. Und so, also so diese ganzen Debatten, die haben zu einer großen Verunsicherung geführt. Und ich glaube, da haben wir uns auch ganz schön in den letzten Jahrzehnten in die Tasche gelogen mit dem Thema Erinnerungskultur. Was ist eigentlich bei jedem Einzelnen angekommen? Wie viel Berührung hatte er mit dem Thema? Wie sehr hat er, hat sie tatsächlich, also auf der intellektuellen Auseinandersetzungsebene, was ist eigentlich Antisemitismus und wie kann ich das verstehen und wie kann ich es merken, aber auch auf einer historischen, auf einer wissenschaftlichen Ebene, es gibt extrem viel Nichtwissen. Das muss man einfach konstatieren. Man war vielleicht mit der Schule einmal in einer Gedenkstätte, aber vielmehr nicht. Und umso jünger die Menschen werden, umso klarer ist dieser Befund.
Was ich daran jetzt wichtig finde, dass Barbara Mundel hier eigentlich die Gegenwart mit der Vergangenheit zueinander in Beziehung setzt und natürlich auch der Frage nachgeht, inwiefern hat diese Nichtbeschäftigung oder diese unehrliche Nichtbeschäftigung mit dem Nationalsozialismus auch dazu geführt, dass es nach wie vor wenig Bereitschaft gibt, gegenwärtige Erscheinungsformen von Antisemitismus wahrzunehmen.
Also ich verstehe schon so ein bisschen, dass gesagt wird, okay, Nationalsozialismus, das war der Holocaust, das war Nationalsozialismus, deshalb gibt es den jetzt heute nicht.
Aber den Antisemitismus gibt es ja noch. Antisemitische Erscheinungsformen, die gab es vor 1933 und es gibt sie nach 1945. Und ich brauche jetzt natürlich nicht den Antisemitismus des Nationalsozialismus, also den muss ich jetzt nicht zur Messlatte oder zum Referenzrahmen machen, um Antisemitismus in der Gegenwart zu bewerten. Aber ich kann natürlich auch nicht vollkommen ausblenden, dass es gesellschaftliche Kontinuitäten gibt, die bis in die Gegenwart hineinreichen.
Also ich finde das nicht so evident, weil wenn ich mir anschaue, wo gibt es so die größten Ausschreitungen und wo werden jüdische Studierende oder Kulturschaffende am meisten belästigt, dann ist es ja nicht in der Bundesrepublik Deutschland, sondern zum Beispiel in den Niederlanden, in Belgien, in den USA, bevor Trump an die Macht gekommen ist zumindest, während möglicherweise hier aufgrund der sogenannten vielgescholtenen Erinnerungskultur es dann doch eher eine Zurückhaltung gibt, sich anti-israelischen Positionen so komplett unkritisch anzuschließen. Oder würdest du das nicht so sehen?
Würde ich nicht so sehen. Und die empirischen Befunde gerade der letzten Jahre sprechen ja eigentlich auch eine andere Sprache. Vielleicht ist es manchmal subtiler, ja. Vielleicht ist es nicht so gewaltvoll, ja, wie in anderen Ländern und Regionen. Aber gerade auch in den letzten Folgen haben wir ja so viel gehört, wo ich sagen würde, okay, das zeugt ja eigentlich auch davon, dass Antisemitismus auch hier in Deutschland nicht die Ausnahme ist, sondern der Normalfall.
Ich gehe da absolut mit, nur diese Verbindung zwischen bei der Erinnerungskultur ist was schiefgelaufen und deswegen gibt es da blinde Flecken bei der Bewertung von anti-israelischem Antisemitismus. Da bin ich...
Na, ich glaube, die Erinnerungskultur hat auch generell das Phänomen des Antisemitismus einfach lange Zeit ausgespart. Also das heißt, sich mit den Verbrechen des Nationalsozialismus, sich mit der Shoah auseinanderzusetzen, ist nicht gleichbedeutend mit sich mit Antisemitismus auseinanderzusetzen. Und hier würde ich schon sagen, dass auch die erinnerungskulturellen Praktiken, so wie wir sie kennen, lange Zeit und viele Jahre das Thema Antisemitismus nicht in den Blick genommen hat. Was für eine Beziehung hat denn der Antisemitismus der Vergangenheit mit dem Antisemitismus in der Gegenwart? Also da gab es wenig an Auseinandersetzung, an Reflexion dazu. Die Frage, die wir uns ja auch immer wieder stellen im Haus der Wannsee-Konferenz, ja, warum ist die Beschäftigung mit aktuellen Erscheinungsformen von Antisemitismus auch für uns relevant? Obwohl wir uns eigentlich mit einem Thema beschäftigen, das ja weit zurückliegt.
Und das ist natürlich ein Thema, das uns deswegen als Mitarbeitende einer Gedenkstätte sehr umtreibt. Wir sind jetzt hier so ein bisschen von den Theatern auf unser eigenes Themenfeld gekommen. Wir wollten ja hinausgehen und deswegen haben wir Eva Marburg gefragt, was denn Handlungsmöglichkeiten sind.
Sichtbarmachung von jüdischen Positionen, von jüdischen Themen ist eine ganz starke Strategie unseres Instituts, weil es, wenn das am Theater nicht erzählt wird, auch sonst eher in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Erinnerungskultur oder in Filmen stattfindet, aber am Theater eben sehr wenig. Dann stärken wir jüdische KünstlerInnen, also sei es, indem wir israelische Autorinnen und Autoren zum Beispiel nach Deutschland einladen, um Theaterstücke zu schreiben. Also das ist einerseits die Stärkung und man kann, wenn jüdische Positionen sichtbarer werden, natürlich auch antisemitische Narrative unterlaufen oder sie auch korrigieren. Deswegen ist das eine ganz wichtige Strategie von uns, also das nach außen zu bringen und in die Sichtbarkeit zu bringen. Und dann haben wir aber zum Beispiel auch ein Netzwerk von jüdischen Künstlerinnen und Künstlern. Das ist dann wirklich auch ein Safe Space, wo die Künstlerinnen und Künstler, die von Antisemitismus betroffen sind, sich austauschen können. Gerade ist zurzeit Boykott oder auch dieser stille Boykott ein ganz großes Thema. Es wird ja niemandem gesagt, wir arbeiten nicht mehr mit dir zusammen, weil du Israeli bist, weil du Jüdin bist oder Jude bist, sondern Projekte schlafen ein, Projekte werden abgesagt aus nicht nachvollziehbaren Gründen, sodass für die Betroffenen oftmals gar nicht klar ist, sind sie jetzt gecancelt worden oder hat sich der Arbeitsauftrag, ist der nicht fortgesetzt worden, weil es an meiner Kunst liegt, weil es an mir liegt oder weil es daran liegt, dass ich Jüdin oder Jude bin. Das ist oft sehr, sehr unklar. Deswegen sprechen wir da von Silent Boykott.
Ja, und wir haben natürlich auch Barbara Mundel als Intendantin eines größeren Hauses gefragt, wie an ihrer Einrichtung die Handlungsoptionen aussehen.
Auf jeden Fall haben wir jetzt begonnen, das ernsthafter und intensiver anzugehen und tatsächlich auch hoffentlich dann am Ende so einen Aktionsplan, vielleicht auch eine Policy zu erarbeiten gemeinsam. Es gibt viele, viele Fragen bei vielen der wirklich tollen Mitarbeiterinnen bei uns zu diesen Unsicherheiten. Und ich habe für mich immer gesagt, ich werde die etwas naiv. Ich werde mich nicht zur Spionin machen und die Biografien von Künstlerinnen durchforsten, ob sie irgendwann mal irgendwas unterschrieben haben. Das mache ich nicht. Und BDS auf der Bühne, quasi Werbung für dieses Verfahren, niemals. Das ist die rote Linie. Ich glaube, da sind wir auch im Team eigentlich auf einer Linie. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel sage und das übergriffig klingt für die Mitarbeitenden. Aber ich glaube, das ist schon etwas, worauf sich alle verständigen können. Aber ich würde sagen, seit dem 7. Oktober sind die Fragen und die Unsicherheiten und die Verwirrung größer geworden. Und umso länger der Krieg gedauert hat, umso komplizierter wurde. Dass man zumindest es schafft, dass eine Sensibilität für antisemitische Tendenzen in Kunst und Kultur entstehen. Und dann wäre schon viel erreicht. Dieser Begriff, der beschäftigt mich wirklich sehr, Kunst und Kultur als Wissensspeicher für Antisemitismus. Das ist ein Horrorbegriff für mich, weil du denkst natürlich, als Künstler bist du und Künstlerin, du arbeitest in einem Bereich, der versucht Vogue, oder? Da gibt es sowas nicht. Aber die Analyse zeigt was komplett anderes und der Realitätsbefund jetzt nach dem 7. Oktober zeigt auch was total anderes. Und Kunst ist vielleicht sogar ein Trigger für Antisemitismus. Oder kann das sein?
Ja, das sind interessante Aussagen zum Schluss, dass Barbara Mundel auch sagt, sie hofft, dass sie nicht übergriffig klingt gegenüber ihren Mitarbeitenden, wenn sie sagt, dass es eine rote Linie ist, wenn Positionen von BDS sozusagen auf die Bühne gebracht werden. Das zeigt eben auch, wie stark im Moment die Polarisierung offensichtlich auch ist an den Theatern. Und deshalb würde ich sagen, kann man umso dankbarer sein, dass sie sich zumindest da sehr, sehr deutlich positioniert.
Ja, ich finde, das zeigt ja jetzt auch sehr deutlich, dass es Handlungsoptionen gibt und dass man sich auch dazu verhalten kann. Man muss es natürlich aber wollen. Wichtig fand ich natürlich auch nochmal von Eva Marburg und der Arbeit des Instituts für Neue Soziale Plastik, dass das auch eine Einrichtung ist, die jüdische KünstlerInnen versucht zu stärken und zu empowern, indem sie auch ihre Positionen und Perspektiven sichtbar macht. Also das heißt, man lässt sich jetzt auch nicht unterkriegen, sondern versucht dem irgendwie auch etwas entgegenzusetzen. Und bei Barbara Mundel, also ich kann das durchaus verstehen, dass sie einerseits sagt, okay, ich werde jetzt nicht jede Biografie jedes Künstlers 100 Stunden lang recherchieren und durchforsten, aber sie hat auch gleichzeitig eine klare Haltung zu BDS. Ich stelle mir das manchmal in bestimmten Situationen auch sehr herausfordernd vor oder mich würde noch mal mehr interessieren, wie sie dann damit in der konkreten Praxis umgeht. Also was kann das auch für den Alltag eines Theaters bedeuten? Aber erstmal fand ich auch einfach sehr sympathisch, wie ehrlich sie auch diese Herausforderungen und Dilemmata benennt und gleichzeitig aber einfach auch eine ganz klare Haltung zu Antisemitismus hat.
Ja, und ich denke, man kann zum Schluss einfach sagen, Antisemitismus gehört natürlich nicht auf die Bühne, aber Antisemitismus muss auf den Bühnen auch thematisiert werden, auch vor allem in seinen aktuellen Formen. Und es bedarf natürlich auch der Thematisierung von jüdischen Perspektiven, weil wenn man was über die deutschen Theater sagen kann, dann sind es wirklich die Orte, an denen politische Themen verhandelt werden können, wo Leute bereit sind, sich auch mit dem zu konfrontieren, was unbequem ist. Und deswegen kann ich mir eigentlich kaum einen geeigneteren Ort als ein Theater vorstellen, um diese Themen auch zu verhandeln und auch emotional, auch die emotionale Dimension davon zu behandeln.
Du hast vielleicht recht, aber ich bekomme große Angst, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Antisemitismus Thema auf deutschen Theaterbühnen wird. Kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, aber ist durchaus ein optimistisches Ende.
Ja, aber Schweißperlen sind immer ein gutes Zeichen, wenn man ins Theater geht. Das war die vierte von 5 Folgen von Unsafe Spaces, einem Podcast der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz über Antisemitismus in Bildungs- und Kultureinrichtungen. Wenn euch Unsafe Spaces gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder da, wo ihr Podcasts hört und gebt uns 5 Sterne.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auch über euren Besuch im Haus der Wannsee-Konferenz oder aber ihr schreibt uns eure Fragen, Anregungen, Kommentare an podcast@gawk.de.
Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, besucht auch unsere Webseite unter ghwk.de. Hier findet ihr alle Episoden und auch ein volltextdurchsuchbares Transkript.
Ich bin Deborah Hartmann.
Und ich bin Jakob Müller. Unsafe Spaces ist eine Produktion der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz und Studio J. Redaktion und Recherche Deborah Hartmann, Jakob Müller, Hauke Jakobs und Studio J. Projektkoordination Hauke Jakobs. Executive Producerin Deborah Hartmann. Für Studio J, Producerinnen Philippa Halder und Florian Balmer. Executive Producer Janis Gebhardt. Sounddesign Fanny Huda und Florian Balmer. Gemischt von Fabian Klinke.
Ein besonderer Dank gilt allen InterviewpartnerInnen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Wir danken der Berliner Senatsverwaltung für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Kultur, die die Realisierung dieses Podcasts durch Mittel aus dem Aktionsfonds zur Unterstützung von Projekten gegen Antisemitismus ermöglicht hat.